Ich grüße euch an diesem Weihnachtstag, an diesem zweiten Weihnachtstag, wünsche euch allen noch von Herzen frohe Weihnachten, ein gesegnetes Fest. Ich hoffe, dass ihr bisher dieses Fest gut verlebt habt, dass ihr schön gefeiert habt mit euren Lieben und dass ihr aber auch darüber hinaus ja schon Gelegenheit hattet, euch so über den Sinn von Weihnachten Gedanken zu machen, auch dem Sinn von Weihnachten nachzusinnen. Aber dazu soll auch diese Predigt und dieser Gottesdienst noch dienen. Eva, du hast ganz recht, in einem Gottesdienst kann man das nicht allumfassend bedenken, sicherlich auch nicht in zwei oder drei, aber wir haben immerhin ja diesen zweiten miteinander und ich habe uns ja auch einen Predigttext mitgebracht, kein ganz klassischer Weihnachtstext, aber doch ein Text, in dem es auch um das geht, was wir in diesen Tagen feiern. Ich lese uns aus Hebräer 2, die Verse 10 bis 18. Hebräer 2, Vers 10 bis Vers 18. Denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. Denn weil sie alle von einem kommen, beide, der heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und spricht: Ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und wiederum: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum: Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hoherpriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Kein ganz leichter Text. Eine Menge steckt hier drin und ich möchte versuchen, uns so ja in mehreren Schritten dem so ein bisschen näher zu führen, was hier so zum Ausdruck kommt. Mein erster Gedanke: Gott wird Mensch, das feiern wir. Der Skandal von Bethlehem. Gott wird Mensch, der Skandal von Bethlehem. Denn wir müssen uns eins wieder ins Bewusstsein rufen. Und ich möchte uns das so fragen. Haben wir eigentlich als lang gediente Christen noch ein Gespür dafür, wie abstoßend, wie ärgerlich, ja, im Grunde genommen, wie gotteslästerlich unser ganzes Reden von Jesus Christus jedem einigermaßen vernünftigen Menschen auf den ersten Blick erscheinen muss. Ich glaube, wir haben uns über die Jahre daran gewöhnt, über unsere christliche Sozialisation daran gewöhnt, aber eigentlich ist die christliche Botschaft, ist diese Botschaft von Weihnachten, vom Heiligabend, eine echte Skandalbotschaft. Es ist unglaublich, was da verkündet wird. Vielleicht eine intellektuelle Frechheit oder eine Provokation. Und das fängt eben genau mit Weihnachten an. Das fängt genau mit der Krippe an, in der ja nicht bloß irgendein x-beliebiger, holder Knabe mit lockigem Haar liegt, sondern Christen glauben, Christen bekennen das, dass das der allmächtige Gott ist, in dem alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen ist. Also sagt es dann der Kolosserbrief. Dass Gott Mensch wird, wer soll das denn eigentlich glauben? Dass Gott Mensch wird, das ist dieser Skandal von Bethlehem. Martin Luther, er bringt die Vorstellung, die Provokation dieser Vorstellung, dass Gott Mensch wird, dass Gott einer wird, wie wir es sind, er bringt es in seiner deftigen Sprache auf den Punkt, wenn er schreibt, und ich zitiere jetzt hier wörtlich, also das ist nicht meine Wortwahl, nicht, dass ihr das denken mögt, er schreibt, der von einem Weibe geboren wird und lässt sich herab vom Himmel und liegt 9 Monate in dem Leib Marien der Jungfrauen, scheißet und pisset in die Wiegen, danach stirbt er am Kreuz, erbärmlich wie ein Dieb und Schelm. Sollte das ein Gott sein? Martin Luther, nicht meine Worte. Also Gott wird Mensch, wie wir, mit allem, was dazugehört. Das ist dieser Skandal von Bethlehem, das ist das Unerhörte an der christlichen Botschaft. Und dass Gott Mensch wird, das ist keineswegs selbstverständlich. Es ist auch eine Zumutung für viele, das zu glauben. Die Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben war, die diesen Brief zugesandt bekommen, sie spürten noch die Zumutung dieser Botschaft. Sie spürten noch die Zumutung dieser Botschaft, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hatte, der alles so in seinen Händen hält, dass er sich so erniedrigt und nicht nur das, sondern dass er auch noch leiden musste. Und sie hatten gerade in dieser Phase der Anfechtung, in der sie sich befanden und in der sie ja auch diesen Brief zugesandt bekamen, so als geistliche Stärkung, gerade auch sie hatten Probleme damit, dass Gott sich so erniedrigt in Jesus Christus und dass er so leiden muss. Doch diese Erniedrigung, sie beginnt ja bereits mit Weihnachten, mit der Menschwerdung Jesu. Dass Gott Mensch wird. Das ist dieser Skandal von Bethlehem, das Unfassbare. Und ich wünsche es euch, dass wir das wieder sehen, dass wir das vielleicht neu sehen, dass wir uns an diese Weihnachtsbotschaft nicht gewöhnen. Wir haben alle miteinander, glaube ich, schon oft Weihnachten gefeiert. Viele, viele Male dieses Fest begangen mit seinen ganzen Traditionen, mit allem, was so dazugehört. Aber wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, an die Botschaft von Weihnachten. Sie darf nicht langweilig, nicht unspektakulär, nicht uninteressant werden. Denn die Botschaft von Weihnachten ist eine Provokation. Es ist etwas ganz Erstaunliches, dass Gott Mensch wird. Das ist doch eigentlich undenkbar. Und doch ist es der Weg, den Gott gewählt hat. Aber warum eigentlich? Warum hat Gott diesen Weg gewählt? Warum musste Jesus sich so erniedrigen? Warum so leiden? Der Text, den ich uns gelesen habe aus dem Hebräerbrief, er gibt uns Antworten. In Vers 10 am Anfang, da wird ein geistliches Prinzip verdeutlicht, was dahinter steht. Ich lese uns nochmal Vers 10. Also, denn es ziemte sich für den, um dessen Willen alle Dinge sind und durch den alle Dinge sind, dass er den, der viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat, den Anfänger ihres Heils durch Leiden vollendete. In diesem Vers, da wird deutlich gemacht, dass das Schicksal Jesu einerseits und das Schicksal der Gläubigen andererseits, dass beides miteinander in Zusammenhang steht. Dass es miteinander verbunden ist. Dass sie wechselseitig einander bedingen. Indem er, Jesus ist gemeint, viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Wir sind gemeint. Das ist das eine. Und dann geht es weiter, wird er, Jesus, der Urheber ihrer Rettung, durch Leiden vollkommen gemacht. Was also gesagt werden soll in diesem Vers, das ist das Folgende. Wie also die Gläubigen nur durch Jesus in ihre Stellung bekommen, nur durch Jesus das Heil erfahren, nur durch Jesus Gottes Kinder werden und zur Herrlichkeit kommen können, so ist eben Jesu Lebenslauf, weil er der Urheber dieses Heils ist, von ihrem, von dem Los der Menschen auch wieder bedingt. Es hängt beides voneinander ab, es ist so ineinander verschränkt. Also wenn Gott das eine will, wenn Gott das eine will, Menschen retten, Menschen in seine Herrlichkeit führen, dann ergibt sich daraus das andere, dass sein Sohn in das Leiden gehen muss. Wie die zwei Räder eines Fahrrads nicht unabhängig voneinander sich drehen können, oder eins dreht sich, das andere bleibt stehen, oder eins fährt in die Richtung, das andere in die Richtung. So hängen also Jesu Schicksal und das der Gläubigen miteinander zusammen. Tritt Gott jetzt im Bilde gesprochen, in die Pedale, um uns Menschen zu retten, um uns Menschen zu seinen Kindern zu machen, so rollt auch Jesus auf seine Rolle der Selbsterniedrigung zu, als Mensch gewordener, als leidender, als sterbender Gott. Und Gott, er hat in die Pedale getreten, kräftig, entschlossen. Er hat es gewollt, dass Menschen gerettet werden und dass sie seine Herrlichkeit erleben. Darum heißt es ja in Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat sich selbst auf Gnade festgelegt, er steht treu dazu und er tut darum alles, was die Gnade erfordert. Und so wird Gott in Jesus Mensch. Damit kommt Gott uns ganz nah. Und zwar in dreierlei Hinsicht, und das möchte ich mit uns jetzt noch anschauen. Gott wird Mensch, zweiter Gedanke. Gott wird Mensch und damit unser Bruder. Noch einmal Vers 11 bis 13. Es ist vielleicht gut, das noch einmal alles zu hören. Denn weil sie alle von einem kommen, beide der Heiligt und die geheiligt werden, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und spricht, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum, siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Es ist ja eine tiefe, eine ganz bewegende Wahrheit, die in diesen Versen zum Ausdruck kommt. Als Gott in Jesus Christus Mensch wird, da wird er unser Bruder. Er, der ja an sich von seinem Wesen her als ewiger und allmächtiger Gott sich so stark von uns unterscheidet, etwas völlig anderes ist, er wird einer von uns. Und das heißt hier, denn weil sie alle von einem kommen, und hier ist Adam gemeint, als der erste Mensch. Und dann geht es weiter, beide, der heiligt und die geheiligt werden. Also beide Gruppen, sowohl die Gläubigen und eben auch Christus selbst. Darum, schreibt der Verfasser hier weiter, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Das ist sehr interessant. Jesus sieht sich so sehr zum Menschengeschlecht zugehörig, dass es hier in Gottes Wort heißt, dass Adam sein Ahnherr, sein Ursprung ist. Genauso wie ja Adam auch unser aller Ursprung ist. Wir könnten also auch sagen, so wie es bei normalen Geschwistern ist, so haben auch Jesus und wir so als Menschengeschwister, die gleichen Eltern, den gleichen Vater, Adam, von dem wir abstammen. Jesus nimmt also nicht nur Menschengestalt an, sondern er identifiziert sich vollkommen mit uns Menschen und er wird unser Bruder. Und er hat damit Anteil an der ganzen Familiengeschichte der Menschheit. An dieser ganzen Familiengeschichte der Menschheit, die ja auch manches Schlechte, manches Negative mit sich bringt. Und das, was uns jetzt betrifft, das betrifft auch ihn. Es ist also keineswegs so, dass Jesus gewissermaßen auf dieser Erde, als er hier lebt und wirkt, gewissermaßen so wie ein Geheimagent unterwegs ist, der sich vielleicht verkleidet, der die Gewohnheiten seines Einsatzortes sich aneignet, der die Sprache lernt und vieles mehr, um eben seinen Auftrag dort ausführen zu können, der aber eigentlich doch an seine Heimat gebunden ist und immer ein Fremder bleibt, nur an einem anderen Ort. Nein, Jesus wird einer von uns. Er fühlt sich uns zugehörig, er identifiziert sich und er solidarisiert sich mit uns. Und was uns betrifft, betrifft jetzt auch ihn. Von nichts hält er sich fern, was zum Menschsein dazugehört. Wir haben also in Jesus einen Gott, der das Leben als Mensch kennt, der selbst einer von uns geworden ist. Der Gott der Bibel, er ist kein ferner Gott, der über allem thront und alles nur aus so einer himmlischen Perspektive von oben aus sicherer Entfernung wahrnimmt. Nein, er ist ein Gott, der mitten unter uns ist, der unter uns gelebt hat und der es weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Der Gott der Bibel ist auch nicht nur ein unpersönliches, höheres Prinzip. Nein, in Jesus hat er als Person Menschengestalt angenommen und ist unser Bruder geworden. Und zu ihm können wir gehen in jeder Lebenssituation, in jeder Krise, aber auch in jeder Freudensituation, jede Situation, wo wir versagt haben oder wo wir uns schlecht fühlen. Er ist einer von uns geworden. In Jesus ist Gott ein Mensch geworden. Er stellt sich uns völlig gleich und er nimmt Anteil an unserer Lage und fühlt sich uns zugehörig. Und wenn Gott Mensch wird und er uns nahe kommt, dann gilt das auch noch in anderer Hinsicht. Gott wird Mensch und er ist damit auch dem Tode unterstellt. Wir blicken auf Vers 14 und Vers 15. Ich lese uns auch die beiden Verse noch einmal, dass wir sie frisch im Ohr haben. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er's gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel, und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Was hier deutlich wird, was hier formuliert wird, das ist das Folgende. Jesus ist ein Mensch geworden, einer von uns, ein richtiger Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, mit einem Körper wie wir, mit einem Geist wie wir. Nicht ein Halbgott, nicht ein Superheld, sondern ein ganzer, ein wahrer Mensch. Wenn man diesen Jesus damals, wie er vor 2000 Jahren etwa lebte, wenn man ihn damals von einem Arzt hätte röntgen und untersuchen lassen, dann hätte man festgestellt, derselbe Knochenbau, dasselbe Nervensystem, derselbe Kreislauf, dasselbe Herz, dieselben Lungenflügel und Nieren, derselbe Darm und so weiter und so fort. Mensch wie wir. Das heißt, da ist nichts, was ihn unterscheidet. War es heiß? Hatte er da etwa keinen Durst? Doch. Na klar. War es kalt? Fror er dann nicht? Selbstverständlich. Wenn man ihn schlug, empfand er dann keinen Schmerz. Wenn man ihn peitschte, floss dann kein Blut. Und wenn man ihn ans Kreuz schlug, starb er dann nicht ebenso? Mensch wie wir. Das muss man so klar und realistisch sagen. Jesus musste wahrer Mensch werden, damit er, wie wir, auch dem Tode unterstellt ist. Wie alle Menschen konnte und musste Jesus sterben. Und darauf hat es Gott auch von Anfang an abgesehen. Dass Jesus stirbt und dass sein Tod das Todesverhängnis von uns Menschen zerbricht. Von Anfang an war das der Plan Gottes. Krippe und Kreuz gehören zusammen. In der Gestaltung mancher Weihnachtskrippen kann man das auch schon erahnen, dass beides zusammengehört. Da sieht man dann so ein eng eingewickeltes Jesuskind mit ausgebreiteten Armen in der Krippe liegen. Und man muss ganz unwillkürlich, wenn man darauf schaut, bereits an den gekreuzigten Jesus denken. Der Futtertrog, in dem das Kind liegt, wirkt dann manchmal wie ein Sarg. Und die Windeln, in denen man das Kind gewickelt hatte, erinnern schon an die Leichentücher, in die man Jesus später eingebunden hatte. Das ganze Leben Jesu von Anfang an steht im Zeichen des Kreuzes. Ohne Kreuz kein Jesus. Schon die Engel in der Weihnachtsgeschichte sagen es ja auch, euch ist heute der Retter geboren. Weihnachten bedeutet, der Retter ist da und Ostern bedeutet dann, die Rettung ist vollzogen, die Rettung ist vollbracht. Jesus ist Mensch geworden, dem Tode unterstellt, damit er den Todesfluch, der über uns liegt, damit er ihn ein für alle Mal besiegen und beseitigen kann. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist und so über den Tod gesiegt hat und jeder, der an ihn glaubt, er kann darum ewig leben. Das ist Gottes Ziel gewesen. Das ist seine Absicht gewesen. Darum hat sich sein Sohn, der König, in die Niederungen unseres irdischen Daseins hinabbegeben. Darum ist er ein Mensch geworden. Darum hat er Fleisch und Blut angenommen. Darum hat er gelitten. Darum hat er sein Leben bereitwillig und freiwillig hingegeben als ein Lösegeld. Und darin sehen wir die Größe dieser Liebe Gottes. Wer wäre schon bereit, für jemand anderen zu sterben? Vielleicht Eltern für ihre Kinder. Das gibt's vielleicht mal. Aber darüber hinaus? Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder, als wir noch Gottes Feinde gewesen waren und von ihm nichts wissen wollten. Gott wird Mensch. Er unterstellt sich dem Tod. Er erniedrigt sich bis zum Tod am Kreuz, weil er uns liebt und davon uns frei machen möchte. Und ein letztes, Gott wird Mensch und damit uns in allem gleich. Ein Blick nochmal auf die letzten drei Verse, ab Vers 16. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also Jesus identifiziert sich nicht nur mit uns, wie wir es bereits gesehen hatten. Er wird auch nicht nur ein Mensch aus Fleisch und Blut und damit dem Tode unterstellt, wie wir es eben gesehen hatten. Er wird uns darüber hinaus auch in allem anderen gleich, was unser menschliches Leben ausmacht. Einerseits ist Christus durch sein eigenes Erleben vom Leiden und von Tod dazu in der Lage, sich als ein Hohepriester, das heißt als ein göttlicher Stellvertreter, für uns einzusetzen. Und zwar im vollen Verständnis für unsere Notsituation, in einem vollen Nachempfinden unserer Notsituation. Das ist ein unglaublich trostvoller Gedanke. Da ist ein Gott, der uns verstehen kann. Da ist ein Gott, der mit uns nachfühlen kann. Jede Not, die wir spüren, jedes Leid, das uns trifft, jeden Kummer, den wir empfinden, Christus ist davon nichts fremd. Und weil er es so gut kennt, aus eigener Erfahrung, setzt er sich darum für uns ein bei Gott. In Treue und in Barmherzigkeit, wie es hier heißt. Sein erlebtes Leiden, seine Todeserfahrung wird für ihn zum Motiv, ja zur Motivation, sich für seine Brüder, für seine Geschwister, für uns einzusetzen, wenn wir leiden und durch schwere Zeiten gehen. Wir kennen das manchmal so abgeschwächt auch von uns Menschen, ne? Da ist vielleicht jemand, der ist auch irgendwie Opfer gewesen einer schlimmen Situation, einer Gewalttat vielleicht oder von betrügerischen Machenschaften oder von schlimmem Unrecht oder von anderen Dingen. Und fortan sieht er das für sich so als Motivation und als Lebensauftrag, ja, sich dafür einzusetzen, dass anderen nicht Ähnliches widerfährt und zu warnen, aufzuklären, Hilfe zu beschaffen und so weiter und so fort. Und ähnlich ist es auch mit Jesus. Sein Leiden, sein Sterben ist Motivation, sich fortan in Treue und Barmherzigkeit für uns einzusetzen, sich für dich einzusetzen. Jesus schaut also auf unsere Leiden und auf unsere Lebenssituationen nicht distanziert, nicht mit einem Abstand, sondern er empfindet es nach. Es steckte er selbst darin. Ja, Jesus steckt ja selbst mitten drin. Denn ihm ist ja nichts fremd. Er hat es ja selbst erfahren. Nur Gott in Jesus Christus ist so ein mitfühlender Gott. Kein Allah ist so. Kein Buddha ist so. Keine Esoterik gibt solch einen Halt. Jesus kann das nachempfinden, was du empfindest. Und andererseits hat das noch eine zweite Auswirkung für uns. Vers 18 macht das so deutlich. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also Jesus ist versucht worden, ja, nicht nur am Anfang seines Dienstes vom Teufel, wir kennen diese Geschichte, sondern auch immer wieder während seines Menschenlebens. Und ganz massiv kam dann die Versuchung über ihn in den letzten Tagen und Stunden seines Lebens, als es auf die Passion zuging. Er ist versucht worden, diesen Erlöserauftrag aufzugeben, das Leiden zu umgehen, den gewaltsamen Tod zu vermeiden. Besonders auch in unseren Versuchungen und Anfechtungen, wenn unser Glaube schwächelt, versteht Jesus uns. Und auch darin ist Jesus uns gleich geworden. Er kennt die Versuchungen, mit denen wir kämpfen. Er weiß um die Anfechtungen, die auch unseren Glauben herausfordern. Aber er ist treu geblieben. Und er kann uns helfen, auch treu zu bleiben. Und auch das ist ganz gut und ganz wichtig zu wissen. Da ist nicht nur einer, der uns versteht. Das ist ja auch schon viel wert, wenn man jemanden hat, der einen versteht, der einfach mitfühlen kann, der nachempfinden kann, der zuhört, der für einen da ist. Das ist schon ganz viel wert. Aber Jesus ist nicht nur einer, der versteht, sondern Jesus ist auch einer, der helfen kann. Der helfen kann, wenn wir Menschen völlig hilflos sind. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Wenn wir uns an ihn wenden, ihn um Kraft bitten, um Hilfe bitten, seine Gegenwart suchen, dann kann er helfen. Dann kann er einschreiten. Und wenn wir doch mal scheitern, wenn wir doch versagen, so wissen wir haben ihn als unseren Hohepriester. eingesetzt, um unser Versagen, um unsere Schuld zu tragen. Ja, ich komme zum Schluss. Dass Gott in Jesus Christus Mensch wird, tatsächlich auf diese Erde kommt, dass er so wird einer wie wir, geboren als Baby, als kleines Kind. Das, was wir jedes Jahr feiern an Weihnachten, dieser Gedanke, der für uns schon so gewohnt und so selbstverständlich geworden ist, das ist wirklich unglaublich. Das ist nicht vorstellbar, das ist nicht normal, das ist eigentlich ein Skandal. Der Allmächtige wird ein Kind. Der Heilige lässt sich auf Irdisches ein. Der Ewige lässt sich auf den Tod ein. In Jesu Menschwerdung kommt Gott uns ganz nah, indem er unser Bruder wird, einer von uns. Indem er sich dem Todesfluch stellt, indem er sich diesem Todesfluch unterstellt, um uns Leben zu schenken. Und indem er auch sonst uns in allen Dingen, in allem menschlichen Empfinden gleich wird und uns verstehen, uns vertreten und uns helfen kann. Ja, so wie man als Erwachsener einem zweijährigen Kind, wenn man zu ihm hingeht, gegenüber diesem zweijährigen Kind ja nicht einfach aufrecht stehen bleibt und dann sagt, ja, jetzt gib mir mal deine Hand, sondern man geht natürlich hin als Erwachsener, man kommt, geht etwas runter, man reicht ihm die Hand und sagt, komm, du kannst deine kleine Hand in meine große Hand legen. So macht es Gott. Zu Weihnachten. Gott bückt sich zu Weihnachten in Jesus Christus zu uns Menschen herab und er sagt, hier hast du meine Hand, nun gib mir auch deine. Und er tut das, weil er uns liebt. Er tut das, weil er möchte, dass wir zu ihm gehören. Fröhliche und gesegnete Weihnachten. Euch allen. Amen.